So, guten Morgen. Ich habe heute meine Flasche mitgebracht. Ich hoffe, die Sabine verzeiht mir, dass sie stylisch hier nicht jetzt reinpasst. Aber meine Stimme hält durch. Ansonsten haben wir schon gesagt, muss Dani weitermachen mit meinem Konzept. ich freue mich sehr, die Predigt zu halten, weil es passt so gut dazu, das, was schon gesagt worden ist. Und so wie Benji erzählt hat, es ist so genial, so einen Gottesdienst zu erleben, wo irgendwie alles so zueinander passt. Und das ist nicht abgesprochen, sondern das bewirkt Gott. Und das ist dann so gut, weil wir wissen, okay, das will Gott wirklich sagen. Es ist wirklich die Richtung, die der Geist Gottes mit uns als Gemeinde gehen möchte. Letzte Woche hat Karl mit der neuen Predigtreihe gemeinsam als Gemeinde gestartet. Und Auslöser dieser Predigtreihe war folgendes, dass wir uns seit einigen Monaten, kann man schon sagen, als Leiterschaft intensiv mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen. Jetzt weiß ich, ganz viele sind irgendwie so auch ein bisschen drin und wissen, was ich damit meine. Andere denken, wie, was, Selbstständigkeit, hä? deswegen nochmal kurz zur Info für euch. Wir als Gemeinde hier, das CZ Sonnenbühl, sind eigentlich noch eine Gemeindegründung in den weiteren Teenager-Schuhen vielleicht. wir sind eine Tochtergemeinde, gegründet vom CZ Reutlingen. Und ja, wie es im Natürlichen ist, ich mag das so gern, dieses Muttergemeinde und Tochtergemeinde, weil so funktioniert es im Natürlichen ja auch. Ne? Die Kinder werden groß, werden selbstständiger, lernen eigene Schritte zu gehen, selbstständig Entscheidungen zu treffen und irgendwann lassen die Eltern das Kind los und sind aber trotzdem noch eine Familie. Und so sind wir auch als Tochtergemeinde in diesem Prozess, in die Selbstständigkeit. Und ja, in den letzten Wochen haben wir uns als Leiterschaft bei unseren Treffen ganz viel um Struktur, wie wollen wir diese Gemeinde strukturieren, was sind unsere Gedanken zur Leiterschaft, wer soll überhaupt die Leiterschaft sein. All das hat uns beschäftigt und uns ist wichtig, dass das nicht nur einfach in unserem Kämmerlein geschieht, sondern wir als ganze Gemeinde haben damit zu tun. Und deswegen wollen wir euch damit hineinnehmen, auch durch diese Predigtreihe. Denn wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam als Gemeinde. Deswegen heißt die Predigtreihe auch so. So, im Hauptschwerpunkt geht es schon auch immer wieder um Leiterschaft. Das habt ihr letzten Sonntag auch gemerkt. Aber ich möchte nochmal betonen, dass wir nur gemeinsam Gemeinde sein können. Ja, auch eine Leiterschaft prägt natürlich, die trägt Verantwortung, trifft auch Entscheidungen. Aber eine Gemeinde ist nicht die Leiterschaft, sondern wir alle. Jeder gehört dazu. Wir stehen zusammen und sind gemeinsam unterwegs. Und da hat jeder Einzelne seinen Platz. Und deswegen habe ich heute die Predigt Berufung erkennen genannt, also gemeinsam als Gemeinde Berufung erkennen, weil ich bin mir sicher, dass Gott jeden Einzelnen von euch an einen Platz ruft. Jeden Einzelnen, den er ausfüllen darf und in den er genau passt. Und da passt es so gut, was du gesagt hast, Frank. Ich glaube, das war heute genau der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Gemeinsam, Gemeinde kann nur funktionieren, wenn wir halt auch gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam was machen. Sonst ist es wirklich ein Konzert oder wie auch immer, du setzt dich rein, gehst dann wieder nach Hause und ein schönes Erlebnis. So. Aber das ist eigentlich nicht Gemeinde. So, jeder hat einen Platz, den Gott ihm gibt, in den Gott ihn ruft. Und das gilt für alle, wirklich. Für die Leiter, für die Älteste, für Diakone, für Kinderstunden, Mitarbeiter, für die Techniker. Und ich mache mal Punkt, 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 weil ich vergesse sowieso jemanden. Und das Beste ist noch, selbst wenn das, was du machst und anderen dient, noch gar keinen Namen hat oder auch nie einen Namen kriegen wird, das ist egal. Es ist trotzdem der Platz, den Gott dir gegeben hat. Und es ist so spannend, den zu erkennen, den auszufüllen und darin zu wachsen. Gemeinsam als Gemeinde. Ich habe es mal schon mal in einer anderen Predigt gesagt, dass ich das Wort Gemeinde so gern mag. Ganz viele Gemeinden nennen sich ja jetzt Kirche oder Church, einfach weil viele Außenstehende mit Gemeinde immer, mein Sohn sagt ja schon, wenn da so ein Auto von der Gemeinde Sonnenbühl vorbei fährt, sagt, das ist die Gemeinde. Also selbst er, der ja hier ne, so Gemeindekind, der merkt irgendwie schon, da gibt es irgendwie zwei unterschiedliche Sachen. Ist auch egal. Aber ich mag diesen Begriff, weil da dieses Wort gemein, also ihr wisst es nicht gemeint, dass wir gemein zueinander sind, sondern dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass das damit drin steht. Und ich habe schon gesagt, Gemeinde bedeutet nicht, einer steht vorne und ich bin so glücklich, dass das heute auch nicht so war. Ich weiß nicht, habt ihr mal gezählt, wie viele Leute hier schon vorne standen? Ich habe gar nicht selber gezählt. Aber es war nicht nur der Dani. Es waren die Lobpreiser, es waren die Zeugnisse, es waren diejenigen, die Geistesgaben weitergegeben haben. Das ist so wertvoll. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der man wirklich Gemeinschaft hat. In der man Gemeinschaft lebt, in dem wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Wo wir einander dran sind, wo man weiß, wie es dem anderen geht. In dem wir gemeinsam Gott anbeten, wie wir füreinander beten können, füreinander da sind. Und jeder seinen Platz findet und wir voneinander profitieren können. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, sind wir denn so eine Gemeinde? Ich weiß auch nicht so richtig. Aber ich wünsche mir, dass wir immer mehr dahin kommen. Das ist wirklich unser Herz. Und ich kann für das ganze Leitungsteam sprechen. Das ist unser Herz, dass wir so eine Gemeinde sind. Die Bibel drückt dies in einem wunderbaren Bild aus. Und das steht in 1. Korinther 12, Vers 27. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. So, die Gemeinde, es gibt ja unterschiedliche Bilder, wie eine Gemeinde oder wie die Gemeinde in der Bibel beschrieben wird, aber das ist echt mein Lieblingsbild. Die Gemeinde ist der Leib von Christus. Und das gilt für die gesamten Kinder Gottes, alle, die zu Jesus gehören auf der ganzen Welt. Wir sind gemeinsam ein Leib, egal in welche Gemeinde wir gehen. Hauptsache, du folgst Jesus mit ganzem Herzen nach. Aber das gilt auch für jede Gemeinschaft, klein oder groß. Wir sind auch der Leib von Christus. Und Gott teilt jedem seinen Platz zu. Genauso wie an unserem Körper. Wir haben unterschiedliche Körperteile. Wir haben unterschiedliche Muskeln. Die Kerstin könnte uns das jetzt alles wunderbar medizinisch erklären. jedes Gelenk, jedes Organ, jede einzelne Zelle hat irgendwie seinen Platz. Und es ist ganz wichtig, dass alles da ist, wo es ist. Sonst sind wir krank. Ne? Sonst ist es ein kranker Körper. Gott hat jeden Menschen als Individuum geschaffen. Keiner ist so, wir sind so unterschiedlich. Und auch unser Platz ist ganz unterschiedlich, den Gott uns gibt. Gott ist es derjenige, der entscheidet, welchen Platz wir kriegen. Das können wir uns nicht selber aussuchen und ist auch gut so, weil Gott uns geschaffen hat und uns ja wirklich am besten kennt. Wir lesen da in 1. Korinther zum einen 12, Vers 18. Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Und in Vers 11 heißt es, dies alles bewirkt ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Ich finde diesen Punkt total interessant und auch absolut wichtig. Gott entscheidet, wer welchen Platz im Leib Christi hat. Er entscheidet schon von Geburt an, was für ein Startpaket kriegen wir überhaupt mit. Was liegt uns? Was macht uns Freunde? Wo haben wir Talente? Wo haben wir natürliche Gaben? Und im Natürlichen dürfen wir das weiterentwickeln. Das ist unsere Verantwortung, dass wir mit dem haushalten, was Gott uns gegeben hat. Dass wir da auch Kraft und Zeit reinstecken. Dinge weiterentwickeln, was wir vielleicht schon können. Und es gibt natürlich die geistlichen Gaben. Das lesen wir ja auch in 1. Korinther 12. Dürft ihr gerne nachlesen. die Gott übernatürlich durch seinen Geist bewirkt. Und auch da teilt er zu, wie er es möchte. Er allein teilt aus. Und diesen Punkt, dass Gott es allein entscheidet, finde ich auch sehr wichtig, wenn es um Leiterschaft geht. Weil manchmal hat man vielleicht, denkt man, ja, sind die Leiter, die irgendwie so ganz laut waren und die irgendwie immer vorne mit dabei waren? Oder warum sind die denn jetzt eigentlich Leiter? So, wer entscheidet denn das, wer Leiter wird? Gott ist derjenige, der beruft, der begabt, der befähigt. Nicht Menschen entscheiden darüber, sondern Gott. Vielleicht hast du schon mal gehört, wie in einer Gemeinde Älteste von der Gemeinde bestätigt werden. Und es ist eine ganz absichtliche Formulierung, dass die Gemeinde bestätigt. Die Aufgabe ist es zu erkennen, wo Gott Berufung ausgesprochen hat, wo Gott berufen hat. Und das zu erkennen und dann zu bestätigen. So funktioniert in unserem Verständnis Leiterschaft. Gott entscheidet darüber. Er spricht die Berufung aus. Und wir dürfen sie erkennen, bestätigen, aber nicht sie erteilen. Er hat für jeden einen Platz. Für dich hat er einen Platz in seinem Leib. Und das gilt ohne Ausnahme übrigens. Ne? Wenn jemand immer denkt, ja, sie meint ja nicht mich. Meint ja nicht mich. Ich meine dich. Und es ist so spannend, das herauszufinden, das denke ich auch immer wieder, also ich fand es immer spannend für mein Leben. Ich habe mich irgendwie immer gefragt, was Gott, was, wo willst du mich gebrauchen? Vielleicht geht es dir auch so. Und es ist für mich und es darf auch für alle so sein, eine riesengroße Ehre, dass ich den rausfinden darf. Ein Platz, den Gott für mich hat. Ich darf zu seinem Leib gehören. Wir dürfen zu sein, ist es nicht, also macht euch das mal bewusst, ne? Also das ist ja nicht irgendjemand, sondern Gott, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und zu seinem Leib dürfen wir gehören. Und es ist für mich eine Ehre, in seinem Reich zu dienen. Es handelt sich nicht um irgendeinen Körper, sondern um den Leib Christi. Um den Leib Christus. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn wir uns um Leiterschaft und Struktur Gedanken machen. Es geht nicht darum, wer von uns steht denn jetzt oben. Ne? Das ist nicht Leiterschaft. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und alle ordnen sich ihm unter. Alle ordnen sich ihm unter. Er ist der Herr, er führt und bestimmt. Alle anderen Glieder müssen sich seinem Willen unterordnen. Sonst funktioniert es einfach nicht. Sonst funktioniert ein Körper nicht, wenn die Verbindung zum Kopf unterbrochen ist. Ich weiß nicht, ich muss das jetzt leider erzählen. Ich weiß, das ist im Daniel ein bisschen peinlich, aber bei uns gibt es eine witzige Situation, die wiederholt sich immer mal wieder. Ich weiß gar nicht, was ich erzähle. Die wiederholt sich regelmäßig wieder. Und zwar hatte er sein Büro bei uns in der Wohnung. Und wenn ich dann zum Essen rufe, und er kommt nicht und kommt nicht, und irgendwann kommt er dann so, so abgehumpelt an. Warum? Weil er sich immer ganz komisch auf seinen Bürostuhl setzt und sein Fuß immer einschläft oder sein Bein immer einschläft. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber man kommt sehr schwer voran, wenn der Fuß eingeschlafen ist oder das ganze Bein. Und es liegt daran, dass die Nervenbahnen unterbrochen werden und keine Informationen kann mehr zum Hirn weitergeleitet werden. Deswegen ist das so. Und ich dachte, das ist so ein gutes Bild. Wenn wir die Verbindung zum Haupt verlieren, dann ist echt schwer, vorwärts zu kommen. Ne? Also dann geht's nicht. Und deswegen, wir sollten alle darauf achten. Und das gilt wirklich für jedes einzelne Glied. Ne? Nicht nur für die ganz wichtigen, ne, wo wir sagen würden, ja Gott, das sind vielleicht, was weiß ich, die ganz viel Verantwortung tragen, sondern es ist wichtig, dass jedes einzelne Glied in Verbindung mit dem Haupt bleibt. Sonst wird der Körper krank. Und zwar der ganze Körper. Wir müssen darauf achten, dass unsere Verbindung zu Jesus ungestört bleibt. Und das ist die Verantwortung für jeden, von jedem Einzelnen. Und interessant ist dabei ja auch, wenn wir die Verbindung zum Haupt, wenn die ungestört ist, dann ist die Verbindung zu den anderen Gliedern irgendwie auch besser, oder? Dann funktioniert das Zusammenspiel auch besser. Jeder hat einen Platz. Ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt mal diese Vorstellung haben, jeder dient an den Platz, den Gott gegeben hat, mit seinen Gaben, mit seinen Talenten. Und wenn jeder in ständiger Verbindung mit Jesus bleibt, ich glaube, dann ist so richtig gesund. Das ist so eine richtige gesunde Gemeinde. Und dann geschieht auch gesundes Wachstum. Und ich möchte jetzt noch einen Nebensatz zum Thema, ich habe es mal Individualismus genannt. Das Witzige ist echt, ich erlebe das in so vielen Bereichen gerade. Also ihr wisst, jetzt ist ja Herbst, da sind die ganzen Elternabende. Die Eltern wissen das noch oder die Kinder haben. Und ich denke immer, das ist überall dasselbe. Also ich führe es mal aus. Dieser Gedanke, warum soll ich überhaupt mich einbringen? So, ihr habt doch privat selber zu tun. Die Hauptsache ist das, dass zu Hause alles läuft. Warum soll ich mir denn noch zusätzlich eine Aufgabe anhalsen? Ne, immer wenn es um die Wahl zum Elternbeirat geht, da wird es ganz, ganz still. Ganz still. Ja, und jeder hofft, hoffentlich ist diese Stille gleich vorbei und jemand anderes meldet sich. Vielleicht geht es euch auch so, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen und es ist immer so unangenehm und ich denke immer noch, hoffentlich ist es bald rum. Und meistens, ja, ich bin vom Typ her immer, ach, ich mache es einfach, dass die Situation sich auflöst. Ja, aber ich kenne es auch selber, man denkt, ich habe privat doch so viele Baustellen. Ich bin froh, wenn mein Haushalt läuft, wenn mein Haushalt läuft, meine Kinder versorgt sind, wenn ich mich da irgendwie reinbringen kann. Wieso soll ich mich irgendwo anders noch einbringen? So, warum denn? Also mir ist ja nicht langweilig. Warum soll ich das tun? Es soll nur ein Nebengedanke werden, deswegen handle ich das jetzt mal ganz schnell ab. Gott hat uns einfach nicht so geschaffen. Das ist meine ganz einfache Antwort. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und er beruft uns auch als Gemeinschaft und zur Gemeinschaft mit anderen. Und zwar seinen Auftrag zu erfüllen. Und da bin ich auch so froh, dass wir das nicht alle irgendwie alleine stemmen müssen, sondern als Gemeinschaft beruft uns Gott, seinen Auftrag zu erfüllen. Alleine unterwegs zu sein, das schadet uns. Und ich glaube, das muss niemand erklären. In den letzten 2 Jahren haben wir es, glaube ich, alle gemerkt. Ich weiß nicht, auch die Einzelgänger, die das erste halbe Jahr vielleicht noch Juhu geschrien haben, ja, endlich mal Zeit für mich. Irgendwann liest es dann auch nach. Ne? Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Dein Platz in der Gemeinde, und ich rede jetzt mal ganz praktisch jetzt hier von uns als CZS, sollst du nicht erfüllen, dass halt die Aufgaben erledigt sind. So, vielleicht fühlt ihr euch manchmal so, ne? Da wird schon wieder zum Kinderdienst aufgerufen oder zum Techniker oder so. Man kann ja auch den Eindruck kriegen, ja Mann, die Sachen müssen halt erledigt werden. Irgendwie stimmt es schon auch, aber es gilt ja, das herauszufinden, wo hat mich Gott begabt und ich setze mich auch ein und ich wärme nicht nur den Stuhl. Das ist immer so dieser böse Spruch, ne? Wir wollen keine Stuhlwärmer, sondern, aber ich drücke es mal so hart aus. Und ich weiß auch, dass ganz viele von euch sich einbringen. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir jede Spitzaussage. Ich lasse es mal so stehen. Ich möchte mit euch jetzt eine Bibelstelle anschauen, an der wir sehen können, wie gut es ist, als Gemeinschaft unterwegs zu sein und wie gut es ist, wenn Menschen an den Platz kommen, der zu ihnen passt. So, und nebenher will ich noch ein bisschen was zu Ältestendienst und Diakonendienst sagen, weil das ist nämlich eine ganz wichtige Bibelstelle auch, wo es um Diakone geht. Das ist in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Vorher trinke ich mal noch einen Schluck. Also bis jetzt kann ich noch reden, ist doch gut, oder? Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zur Auseinandersetzung. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer: Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, jetzt wird es schwierig, Prochorus, Nikanor, Timon, Barmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. So eine Situation aus der ersten Gemeinde in Jerusalem, man nennt diese ja auch Urgemeinde, so die allererste Gemeinde. Interessant ist ja, die Urgemeinde, ganz oft heißt es, wir müssen zurück zur Urgemeinde. So, wir wollen so wie die Urgemeinde sein. Und es ist immer so ein glänzendes Vorbild. Man kann auch sicherlich ganz, ganz viel daraus nehmen, auf jeden Fall. Aber wir dürfen nicht glauben, dass da alles perfekt lief und alles super und da noch alles so komplett perfekt war. So war es nämlich nicht, das lesen wir schon. Auch schon in dieser Bibelstelle. Auch die erste Gemeinde war keine perfekte Gemeinde, weil einfach unperfekte Menschen zusammenkamen. Es ist einfach so. Und so wird es auch immer bleiben. Bis Jesus wiederkommt, im Himmel werden wir die perfekte Gemeinde sein, oder? Alle zusammen mit Jesus, das wird richtig super. Aber bis dahin haben wir es halt manchmal schwer, auch in der Gemeinde. So, wenn du auf der Suche bist nach einer perfekten Gemeinde, wo alles toll läuft und du kommst zu uns, ich muss dich leider enttäuschen, das wirst du bei uns nicht finden, aber auch sonst nirgendwo. Also du bist herzlich willkommen in unserer unperfekten Gemeinde. Jede Gemeinde hat ihre Probleme, ihre Herausforderungen, weil wir sind halt einfach nicht vollkommen. So, wir tun unser Bestes, aber vollkommen, da kommen wir nicht dran. Das Gute daran ist, scheinbar braucht Gott gar keine Gemeinde, die perfekt ist. Also er schafft es, mit uns sein Reich zu bauen, obwohl wir immer wieder Fehler machen. Und ich glaube, es ist auch gut zu erkennen, dass wir nicht perfekt sind. Weil dann brauchen wir nämlich Gott und seine Vergebung. Ich glaube, schwierig wird es, wenn wir denken, das kriegen wir schon alles alleine hin. So, nichtsdestotrotz stellt sich die Leitung, also die Apostel in diesem Fall, den Problemen und den Auseinandersetzungen, die eben auch da war. So, Folgendes war passiert. Da waren ja ganz viele Menschen zum Glauben gekommen. Tausende von Menschen. Ich glaube, nach Pfingsten 3000 sind dazugekommen. Korrigiert mich. Und es waren nicht nur die Juden aus Jerusalem, die sprachen Hebräisch oder Aramäisch, sondern auch die, man nennt sie Hellenisten. Ich weiß nicht, wer den Begriff schon mal gehört hat, aber das waren Juden, die aus dem griechisch sprechenden Mittelmeergebiet kamen. So, das heißt, sie hatten eine andere Sprache. Bestimmt konnten sie sich auch verständigen. Manche konnten auch Griechisch, manche konnten auch Hebräisch. So waren bestimmt auch welche da, die konnten nur Griechisch, weil wie es genau war, kann man jetzt nicht herausfinden. Aber sie hatten eine andere Sprache, eine andere Prägung, sicherlich auch eine andere Kultur. Sie kamen einfach von woanders her. So, und irgendwie kam es dazu, dass die griechisch sprechenden Witwen vernachlässigt wurden. So, wissen wir auch nicht, ist das wirklich passiert? Da hat sich ja auch nur jemand mal beschwert, dass das vielleicht so sein könnte. Warum ist das passiert? So, ich würde mal sagen, nicht mit Absicht, So, vielleicht war es die sprachliche Barriere, vielleicht die andere Kultur, ein Kommunikationsproblem. Wir wissen es nicht, es wäre alles Spekulationen. Aber die Apostel merken was ganz Wichtiges, nämlich, dass sie sich nicht um alles kümmern können. Interessant, dass sie es erst jetzt merken, gell? Das waren ja schon tausende von Leuten. Aber es ist gut, dass sie es gemerkt haben. Sie wissen, sie können nicht überall dabei sein, sie können nicht überall ihren Blick haben, sie können nicht von allem Bescheid wissen und sie können auch nicht alles machen. So. Und das finde ich auch immer wieder das Faszinierende an einer Gemeinde, die so in den Kinderschuhen steckt. So, oder an einer Gemeindegründung. Gemeindegründung ist ja sowieso was, Daniel und mich schon seit mehreren, wir kommen hier auch aus einer anderen Gemeindegründung ursprünglich. Und am Anfang von der Gemeindegründung ist echt so, das Gründungsteam schmeißt den Laden. So, ich weiß noch, als in Neubrandenburg der Günther Seid hat gepredigt, er hat Lobpreis gemacht, hat Technik gemacht und es gab nach Essen bei denen. So, ne? Es war so das Komplettpaket. Die haben den Laden geschmissen und dann kommen immer mehr Leute dazu und dann merkt man plötzlich, es geht gar nicht. So, selbst wenn man es wollen würde, es geht rein praktisch gar nicht mehr. Und man will es vielleicht auch gar nicht, ne? Man will ja nicht der Dienstleister sein, ne? Der alles gibt, sondern jedem anderen auch die Chance geben, sich zu entwickeln und den Platz auszufüllen, den Gott gegeben hat. So, und genau in dieser Situation steckt die erste Gemeinde. Und sie merken, es geht nicht mehr alleine. Wir müssen da irgendeine Struktur reinbringen. Wir müssen Dienste und Aufgaben verteilen. Und so werden zum ersten Mal in der Gemeinde Diakone eingesetzt. Es sind 7 Männer. Und man kann es an ihren griechischen Namen erkennen, die selbst zu dieser Gruppe gehörten, den Hellenisten. Das heißt, sie kannten die Sprache, die Kultur, die Prägung, kannten vielleicht, ach, das ist meine Oma, kenne ich. Ne, also sie waren nah an diesen Frauen dran, an dieser Gruppe dran. Und diese werden eingesetzt, weil sie da perfekt reinpassen. Weil sie genau die Richtigen sind, die diesen Dienst tun können. Und ihre Aufgabe war erstmal eine ganz praktische. Man spricht ja von Diakonen, weil im Urtext da ein Wort benutzt wird, und zwar Diakoneo, das ist ein Verb und bedeutet ursprünglich bei Tisch und beim Essen bedienend. Ich finde es total sympathisch, so beim Tisch und Essen bedienen, einfach die sich drum kümmern, alle kriegen etwas. So. Das war sicherlich auch erstmal die Aufgabe von diesen Männern, aber allgemein kann man das auch so übersetzen, jemanden einen Dienst erweisen, sich um die Bedürfnisse eines anderen kümmern, den anderen dienen, sodass es ihm einen Vorteil oder Hilfe bringt. Und weiter interessant ist noch was in diesem Bibeltext, dass es klare Voraussetzungen gab, was die Diakone mitbringen müssen. Und es ist nämlich gar nicht so, ah ja, du hast schon mal im Restaurant ausgeholfen, du kannst das machen, so. Sondern sie sollen einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und Weisheit besitzen. Das ist ganz schön, also ist jetzt gar nicht so niederschwellig, oder? Ach komm, du bist gut genug zum Kloputzen, so, ne? Was wir manchmal so mal vielleicht im Hinterkopf haben, oder? Nie sagen natürlich, ist ja klar. So, aber sie sollen guten Ruf haben, den Heiligen Geist erfüllt und Weisheit besitzen. Und ein praktischer, dieses liegt daran, dass ein praktischer Dienst direkt am Menschen für mich eine absolut geistliche Komponente hat. Je enger du mit jemandem zusammenarbeitest und selbst wenn es ein ganz praktischer Dienst ist, der kann auch echt viel schief laufen, oder? Wenn du keinen guten Ruf hast, nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und keine Weisheit hast. Da kann viel schief laufen. Ein praktischer Dienst ist in keinem Fall unwichtig oder weniger wichtig, sondern absolut wichtig. Es passiert da viel, so viel Kommunikation, Vorbild. Du prägst den anderen, man wird selber geprägt, man ist im Gespräch ja auch miteinander. Und es ist so eine enorme Chance für praktische Jüngerschaft, wenn du mit jemandem, ich sag mal, Teller abtrocknest. Da ist so viel Potenzial, manchmal mehr drin, als ihr hört mir jetzt alle zu und habt nachher zwei Sätze euch vielleicht gemerkt. Aber im persönlichen Gespräch kann so viel Jüngerschaft und Einfluss passieren. Und wie gut ist es dann, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt ist und das ausspricht, was Gott einem aufs Herz legt, wenn man das mit Weisheit sagt und mit Weisheit dem anderen umgeht. So, und dieser diakonische Dienst, der soll dazu dienen, dass Gemeinde bewahrt wird und dass Gemeinde weiter wächst. So, das zum Diakondienst. Dann sehen wir die Apostel, die auch beschreiben, was denn ihre Aufgabe sein soll. Nämlich das Gebet und der Dienst am Wort Gottes, also die Predigt, die Lehre. Genau. Und an dieser Bibelstelle sieht man sehr schön, wie wir als Gemeinde auch den Dienst der Ältesten und Diakone unterscheiden können. Hier ist zwar die Rede von den Aposteln, aber die Apostel waren dann ja nachher nicht überall. Ne? Da wurden Gemeinden neu gegründet und die Apostel haben Älteste oder Aufseher, nennt man sie auch, eingesetzt, um diesen Dienst weiterzuführen. Die Ältesten haben ihren Fokus auf die geistliche Leitung der Gemeinde. Sie beten, sie bewegen Themen vor Gott, sie hören auf seine Weisung, sie predigen, sie fördern und wachen über eine gesunde Lehre. Sie leiten die Gemeinde als Hirten, haben das Wohl, die Gesundheit und das geistliche Wachstum der Gemeinde im Blick. Aber auch auf Menschen, die noch außerhalb der Herde stehen. Ne? Weil wir sind ja kein geschlossener Club, ist mir ganz wichtig. Sondern wir haben einen Auftrag, die Welt zu erreichen. Die Diakone leiten die Gemeinde zusammen mit den Ältesten auf praktischer und organisatorischer Ebene. Nochmal ganz wichtig, auch die Diakone machen nicht alles. So, juhu, ich bin kein Ältester und auch kein Diakon. Na, da können wir ja zurücklehnen. Also so funktioniert es auch nicht. Die Diakone haben einen Blick für Dienste. Ne? Aber das heißt auch nicht, dass sie alles selber tun, sondern dass sie auch organisieren, dass sie Aufgaben erkennen und auch einteilen. Gemeinde kann man nur gemeinsam bauen. Und Leben, sonst ist es keine Gemeinde. Ich denke, das habe ich ausgeführt. Und ich möchte es noch ein bisschen konkreter formulieren. Es ist für einen Körper überlebenswichtig, dass jedes einzelne Glied seinen Platz ausfüllt. Wenn es nicht so ist, wenn ein Glied sich nicht dem einpasst, dann leidet eigentlich der ganze Körper. Und ich finde an diesem Bibeltext, den wir gelesen haben, die letzten Verse auch so gut, weil wir da sehen, was für eine Kraft freigesetzt wird, wenn Aufgaben erstmal verteilt werden und wenn Leute in ihren Platz reinkommen. Nämlich die Zahl der Gläubigen nahm weiter zu. So Wachstum konnte geschehen, weil Dinge einfach verteilt wurden, weil Dinge besser organisiert waren, weil eine Struktur reingekommen ist, weil Leute am Platz ihrer Berufung waren, konnte die Gemeinde auch weiter wachsen. Ich möchte uns alle heute Morgen ermutigen, unseren Platz einzunehmen, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir den nicht ausfüllen und nicht unsere Gaben einbringen, dann fehlt ganz viel. Dann fehlt was Wesentliches. In 1. Petrus 4, Vers 10, da steht: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das ist so ein starker Bibelvers, oder? Ich möchte am Schluss von der Predigt noch so ein paar Gedanken einwerfen. Und als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich so, oh Mann, das ist alles so, es ist nur ein Anstoß, ne? Da könnte man so viel dazu sagen, zu dem Thema sowieso. Aber nehmt es einfach als Anstoß, ihr dürft da gerne weiter drüber nachdenken, je nachdem, für wen das auch passt oder wo, ja, was euch anspricht. Wir wissen, jeder von uns ist unterschiedlich. Ne? Jeder hat einen ganz unterschiedlichen Charakter, wir haben unterschiedliche Vergangenheiten, kommt vielleicht aus anderen Gemeinden, jeder wurde anders geprägt, ein anderes Elternhaus, ach, alles ist ja anders, ne? Wir sind total unterschiedlich und Gott hat uns auch ganz unterschiedlich begabt. So beim einen ist es vielleicht so ganz offensichtlich, ne? So, das kann der auf jeden Fall gut. Und beim anderen sieht man es nicht sofort. Aber das heißt nicht, dass da keine Gaben da sind, sondern das sind vielleicht auch ganz wichtige, die aber vielleicht nicht so auf der Hand liegen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wichtig ist, Gott hat jedem Gaben geschenkt. Jedem von euch. Und mit dieser Gabe sollen wir einander dienen. Keinen hat er ausgelassen. Und ich möchte jetzt eine Ermutigung aussprechen für die, die denken, es ist nicht so. Gott hat mich irgendwie doch ausgelassen. Oder er hat mir das Falsche gegeben. Irgendwie ist da was schiefgelaufen. Eigentlich hätte ich doch lieber, würde ich auch gern lieber Klavier spielen können. So. Denk nicht, ich kann nichts. Und denk auch nicht, ich kann das Falsche. Derjenige, der dich geschaffen hat und der genau weiß, wie du tickst und was du auch tragen kannst, vielleicht auch an Verantwortung, der hat dir genau das Richtige gegeben. Das Richtige, was du kannst. Du gehörst dazu, wie jeder andere auch. Und sei nicht neidisch auf andere. Sondern schau nicht auf den anderen, der eigentlich die Gabe hat, die du eigentlich gern jetzt gehabt hättest, sondern schau auf Jesus. Schau auf Jesus und er wird dir zeigen, wie er dich sieht und wie er dich einsetzen kann und wie er dich gebrauchen kann. Und noch ein Nebensatz zum Thema Vergleichen. Ich meine, das machen wir so gern, oder? Vielleicht, also ich weiß, ist manchmal denke ich auch, es ist so ein Frauending, ich weiß es nicht, dass man sich so vergleicht. So, ach, die kann alles. So, es ist ja immer so das Bild, bei der läuft es immer rund. So, und die macht so viel und hat trotzdem noch Kraft. So, und man vergleicht sich ständig. Das Ding ist, man verliert ja immer beim Vergleich. Immer. Weil du findest ja immer jemanden, der es anscheinend besser kann. Und ich habe diese Woche einen interessanten Satz gehört, der kommt nicht von mir. Und zwar hieß der, wenn du dich vergleichen willst, dann vergleiche dich mit dir vor einem Jahr. Weißt du, oder? Bevor er das gesagt hat. Und ich fand es so gut, weil wir sind ja alle unterwegs mit Gott, oder? Oder Gott ist unterwegs mit uns manchmal mehr. Und Gott, und ich merke selber, wie Jesus einen immer mehr verändern will und an so verschiedenen Punkten mit einem arbeitet und man charakterlich geprägt wird und so alles, ne? Und so die Ermutigung, vergleich dich lieber mit dir vor einem Jahr und guck, was Gott schon verändert hat. Oder vielleicht gibt es auch Punkte, da hättest du schon weiter sein können. Aber das soll dich ja anspornen, den Kontakt zu oben, zu Jesus wieder zu suchen und dich prägen zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Also mich hat es total ermutigt, dieser Spruch. Also wenn du dich vergleichen willst, dann bitte nicht mit den anderen, sondern mit dir. Welchen Weg ist Gott schon mit dir gegangen? So, und jetzt noch einen anderen Gedanken. Denk nicht, ich kann schon allein, ich brauche eigentlich keine Gemeinde. So, das ist zwar ganz nett, ich komme hierher und, oder vielleicht auch nicht oder wie auch immer. Ich kann schon allein, ich brauche die anderen nicht. Und es hat ja meistens auch einen Ursprung, warum jemand so denkt. Da ist vielleicht Verletzung da, da ist ganz viel schief gelaufen und man denkt, ich mache es lieber selber. So, da werde ich schon nicht enttäuscht. Da darf ich niemand auf die Füße und niemand darf auf meine. So. Das wäre eigentlich schade, wenn du da so stehen bleiben würdest. Weil Gott hat dich nicht so angelegt. Du bist nicht so geschaffen. Sei mutig und öffne dich für andere. Weil deine Gaben, ist auch noch so ein Gedanke, könnte ich auch noch so ganz viel zu sagen, aber deine Gaben, die du hast, das ist kein Selbstzweck. Wisst ihr? Mir liegt es so auf dem Herzen auch gerade, weil ich das in so vielen Gemeinden sehe, dieses, wie soll ich sagen, du kannst dich bei uns selbst verwirklichen. So, wisst ihr, weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber du kannst deinen Platz und da fühlst du dich total wohl und du bringst dich mit deinen Gaben ein. Das stimmt, alles wisst ihr. Aber wenn dieser Fokus so nicht auf, so dienen darf man nicht mehr sagen, so, weil das klingt so anstrengend, sondern es geht darum, dass du dich selbst verwirklichst so, und dass du weiterkommst. Und das hat halt so, es hat schon auch Wahrheit, aber halt nicht nur. Sondern es ist auch so eine Gefahr da drin, dass wir davon, von der Motivation, dass unsere Motivation die falsche ist, warum wir Dinge tun. So, ich tue es eigentlich mehr für mich, so dass ich irgendwie weiterkomme. So, sondern es ist ja ein Dienst am anderen und gegenseitig. Es ist ja dieses Gemeinschaftsding, dieser ganze Körper. Es ist ja nicht, dass einer sich irgendwie ausspielt und die anderen dann so als Stütze braucht, damit er irgendwie selber höher kommt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also es, Gaben sind nicht zum Selbstzweck da, da könnte ich auch sagen, aber ich lasse es mal dabei stehen. Ich glaube trotzdem, und das ist mein Schlussgedanke, dass es Spaß und Freude macht, herauszufinden, was Gott für dich für einen Platz hat. Und wenn du in deiner Gabe dienst, dann macht es auch Spaß. Es darf auch Spaß machen und Freude machen. Es muss nicht nur anstrengend sein, weil es halt Dienst ist, sondern es darf auch Spaß machen. Aber unsere Motivation sollte wirklich sein, Herr, ich diene dir. Du bist das Haupt. Du bist das Haupt und ich möchte dahin kommen, wo du mich hingestellt hast. Und das sollte immer unser erster Fokus sein. Wirklich in Beziehung mit Jesus zu leben. Und das gilt für jeden Einzelnen, egal was du irgendwo machst oder halt auch nicht. Und dann darfst du erleben, wie Gott dich gebraucht, weil du ein Glied an seinem Leib bist und du anderen dienen darfst. Und das ist manchmal auch anstrengend vielleicht. Da passiert vielleicht auch Verletzung, weil wir eben nicht perfekt sind. Aber da dürfen wir wieder wachsen, ne? Und uns üben in Vergebung und in Geduld und erleben, wie Gottes Geist Friede bewirkt. Und wir zusammenwachsen als Leib, als Gemeinde. Und ich bin so froh, dass wir als Gemeinde da unterwegs sein dürfen. Und ich möchte euch wirklich einladen, das heraus, euch mit uns auf die Reise zu machen. Wisst ihr, also wir sind ja auch nicht irgendwie fertig und denken, jetzt sind wir genau an dem Platz, jetzt mache ich zu 100% das, was Gott will. Wir wissen, es ist unser Platz hier und wir dienen mit dem, was wir können. So, und trotzdem ist es immer jeden Tag, wo, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wir sind ja nicht nur in der Gemeinde, ne? Wir sind in unserer Familie, wir haben Kindergarten, Schule, Kontakte und so weiter. Herr, wo willst du mich gebrauchen? Weil ich zu dir gehöre und weil wir das Sprachrohr Gottes sind auf dieser Welt. Ich möchte für uns beten. Wer kann, darf gerne ausstehen. Jesus, ich möchte erstmal sagen, dass du der Herr bist und dass wir das absolut anerkennen, Herr. Du bist das Haupt der Gemeinde und du bist das Haupt unserer Gemeinde und du sollst regieren. Du sollst bestimmen, du sollst uns führen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du das auch schon getan hast in diesem Gottesdienst. Herr, ich danke dir, dass du so viele unterschiedliche Menschen hier zusammengeführt hast und dass du ja, uns gemeinsam als Gemeinschaft stark machen möchtest, dass wir deinen Auftrag erfüllen, dass wir ihn erfüllen können und andere mit reinnehmen können, Herr. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der da ist und du siehst alles, was gesagt worden ist und ich möchte dich einfach bitten, dass das, was du sagen wolltest zu jedem Einzelnen, dass das sich jetzt verankert in seinem Herzen. Und dass das wirklich im Gedächtnis bleibt, dass es ihn begleitet, dass es sie begleitet durch die Woche. Ich möchte dich bitten, dass dieser Gottesdienst, die Predigt, die alles, was gesagt worden ist, auch durch die Lieder und so weiter, dass es ein Baustein ist von dem, was du tun möchtest in jedem einzelnen Leben, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir herausfinden können, wo du uns gebrauchen möchtest, welchen Platz du uns zusprichst, wo du uns hinberufst und dass wir es wirklich auch annehmen können. Herr, du siehst unser Herz und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz immer mehr veränderst und zu dir hinziehst, dass wir deinen Willen tun wollen, Herr, und dass du uns immer mehr dahin veränderst, Herr. Herr, ich danke dir, dass du mit uns auf dem Weg bist und dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Amen.